Dankeschön. Ja, moin moin. Ja, sowas brauche ich auch. Was hast du gedacht? Meine Vergebungsbereitschaft ist noch nicht ausgereift genug. Dann hauen wir noch mal einen raus. Aber jetzt habe ich das Mikrofon, Pastor Jan. Und das bedeutet, zieh dich warm an. Ja, ich bin gerade 4 Wochen in Finnland gewesen mit meiner Familie. Und Finnland ist ein absolut cooles Land. Kann man übrigens von Bremen ganz leicht hinfliegen nach Tampere unter 100 Euro und so. Und das Land ist größer von der Fläche her als unser Land. Und da wohnen nur 5 Millionen Menschen. So, und irgendwann bist du Richtung Lappland unterwegs, das ist ein Drittel von Finnland, da wohnen, weiß nicht, 3 Leute und 20 Millionen Rentiere. Und nach ein paar Wochen hast du dich darauf eingestellt, also das kommt mir jetzt schon alles so riesig vor hier bei euch in der Kirche, was ich total liebe, aber wenn man aus Finnland kommt, denkst du, boah, ist das ein Massenauflauf hier. So, eines Morgens guckte mein Sohn Jan Neck. Eigentlich sollte er Jan heißen, aber den gab es schon in der Familie, also heißt er jetzt Jan Eck, Janek. Guckte so aus dem Fenster von unserer Ferienhütte und da draußen standen 3 Leute, die wollten zum nationalen Entenschießtag. Es gibt einen Tag in Finnland, da darfst du Enten schießen und das war der nationale Entenschießtag. Da standen 3 Leute und er meinte allen Ernstes, da draußen ist ein Menschenauflauf. So, und in der Kirche hier ist erst recht ein Menschenauflauf und ich finde es großartig. Kann es kaum glauben, 50 Fahrräder vor der Tür. Ich bin in Norddeutschland und liebe dieses Heimatgefühl in Ostfriesland, in Oldenburg, in Bremen. Ihr wisst gar nicht, wie großartig ihr das habt, wenn man mit dem Fahrrad zur Kirche fahren kann. Das ist absolut ein Hammer. Hast du bestimmt nicht im Lobpreis für gedankt? Wollte ich dir nur sagen. Heute Abend, Nachtgebet. Danke, Jesus, dass ich Fahrrad fahren kann. Und was ich dich noch fragen wollte, Indra. Mein spontaner Gedanke war, du bist 40 geworden. Wo gibt's diese Creme? Das ist ja Hammer. Also sei so lieb und schick mir noch irgendeine E-Mail mit einem Tipp. Bei mir klappt das irgendwie nicht so. Aber vielleicht ist es auch das viele Singen und so, Dankbarkeit und so. Ich glaube, ich fange da jetzt auch mit an. Ja, ich weiß nicht, wer von euch hat in diesem Jahr den Artikel, den der Stern über unsere Kirche gebracht hat, gelesen? Och, okay. Christen scheinen anscheinend keine Sternleser zu sein. Das ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall hat der Stern eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Und ihr wisst ja, alles, was in den Medien steht, stimmt ja grundsätzlich, wenn es geschrieben ist, wenn es im Fernseher ist, das ist Wahrheit. Wir Deutschen sind da ja fundamentalistisch fast unterwegs. Und der Stern hat eine große Überschrift gehabt und das ist die schlechte Nachricht. Sonntags ist Gott in Wuppertal. Das heißt, keine Ahnung, was von den Krümmeln übrig bleibt für uns hier heute Morgen, weil Gott ist sonntags in Wuppertal. Das fand ich übrigens eine gute Überschrift. Aber das ist die schlechte Nachricht für euch in Oldenburg. Aber die gute Nachricht ist, der Stern meint, wenn Pastor Holthus predigt, fährt der Heilige Geist in die Leiber der Gläubigen. Ich habe mich gefragt, was für eine altkananäische Sprache kann so eine Zeitschrift überhaupt haben? Aber vielleicht empfängst du ja heute was. So, ich gebe mir ganz viel Mühe, aber ob ich das hinkriege, das was in dich reinfährt, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, ich freue mich, dass ihr richtig gut unterwegs seid. In Nordrhein-Westfalen ist noch Sommerferien. Ich habe richtig Angst, heute nach Hause zu fahren. Ich stand schon mal in Bremen im Stau, Ferienende. Ich stand schon mal im Emsland im Stau. Immer wenn Ferienende ist in Nordrhein-Westfalen, ist das ein bisschen komplex. Aber ich freue mich über eure Entwicklung. Ich freue mich, dass die Hütte voll ist. Ich freue mich, dass ihr einen zweiten Gottesdienst startet. Es gibt keine dynamisch wachsende Gemeinde in Deutschland, die ich kenne, die nicht als ersten großen Schritt diesen Schritt gegangen ist. Wir starten einen zweiten Gottesdienst, weil ein zweiter Gottesdienst bedeutet, mehr Leute werden mitarbeiten, mehr Leute kommen an den Start, mehr Menschen werden in die Gemeinde kommen und das ist das Allerwichtigste, mehr Menschen werden Jesus kennenlernen, weil nicht jeder möchte um 10.30 Uhr in die Kirche kommen und weil mehr Menschen Jesus kennenlernen werden, deswegen sind wir auch bereit, mehr Energie und mehr Kraft und mehr Leidenschaft zu investieren. Das ist immer eine Challenge. Wir starten ja gerade unseren dritten Campus, das heißt 4 Gottesdienste und glaubt mir, wir schwitzen seit Monaten Wasser und Blut, wir beten, wir betteln, wir schreien, wir hoffen, wir glauben und wir haben jetzt endlich so ein Datum gesetzt und ich muss an dem Tag, ich bin eigentlich an dem Wochenende in Frankreich und ich muss jetzt einen Rückflug buchen, weil ich eigentlich über den Sonntag da noch sein wollte und ich habe gestern nochmal gefragt, schaffen wir das Datum? Hatte meinen Flug extra nicht gebucht, jetzt wird der Flug gebucht. Ja, es ist Stress. Aber ich will euch etwas sagen. Es ist ungefähr der gleiche Stress in dem Sinne von, eine Familie bekommt ein Baby. Die Fakten sind die, nachts aufstehen, Geschrei, Romantik in den ersten Wochen zwischen Mann und Frau. Hasta la vista, Baby. Da läuft nicht mehr viel. Ärger. Nerven. Hast du schon mal ein Kleinkind gehört, das eine Stunde durchschreit? Danach hast du das Gefühl, dass sich deine Nerven von unten nach oben drehen und du würdest alles tun, wirklich alles, zur Not sogar eklige Dinge wie ein Bayern-München-Schal tragen. Du würdest alles tun, damit du Ruhe hast. Alles würdest du tun. Aber weißt du was? Jedes Mal, wenn du dieses kleine Wesen anschaust, dann denkst du, das ist es alles wert. Und genauso ist das, wenn man einen neuen Gottesdienst startet. Ja, es geht an die Nerven. Ja, es ist anstrengend. Ja, das kostet Energie. Aber wenn dieses Baby dann erstmal an den Start kommt und da passiert etwas und da kommt neues Leben, dann denkst du, ja, das ist es wert. In Finnland sagte mir ein Pastor, das wird anstrengend, 2 Gottesdienste, das geht nicht, dann kriegen finnische Pastoren einen Burnout. Ich gedacht, hey, wenn du schon bei 2 Gottesdiensten Burnout kriegst, dann geh mal in ein Erweckungsgebiet, irgendwo hin, Afrika oder sonst was. 7 Gottesdienste, tak, 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 tak. Ein Gottesdienst ist ja Hobby. Entspannung. Ich bin gebeten worden, über Leidenschaft zu sprechen. Jetzt weiß ich nicht, was sich die Gemeindeleitung alles darunter vorstellt, aber sie sind eine Truppe des Glaubens. Sie haben gedacht, wir geben ihm mal das Thema, wird schon irgendwie mitlaufen. Und ich habe verstanden, dass das etwas ist, was tief in den Poren eurer Gemeinde drin sein soll. Wir geben leidenschaftlich unser Bestes. Weil wir Gott und Menschen lieben, geben wir gerne unser Bestes und wir investieren uns von ganzem Herzen mit unseren Gaben und Möglichkeiten in Gottes Gemeinde und ihren Auftrag. Das ist Teil eurer Gemeinde-DNA. Und Gemeinde-DNA ist ja nicht etwas, was durch eine Predigt kommt, sondern es ist etwas, was in uns lebt und was wir dann forcieren, was wir kultivieren und vor allem immer wieder wiederholen, weil ich glaube, dass Wiederholung da ein ganz entscheidender Moment drin ist. Das möchtet ihr ausbauen. Wir lieben Menschen, wir lieben Gott, wir lieben Gemeinde. Und hört mal die Synonyme für Leidenschaft. Synonyme für Leidenschaft: begeistert, berauscht, entzückt, euphorisch, frenetisch, leidenschaftlich, schwärmerisch. Allein die Synonyme für Leidenschaft aufzuzählen, das macht schon etwas mit uns. Leidenschaft heißt, wir tun etwas begeistert. Es entzückt uns. Wir sind euphorisch, wir sind frenetisch, wir sind leidenschaftlich, wir sind schwärmerisch. Und dann schauen wir mal die Gegenwörter an. Was ist, wenn eine Gemeinde nicht leidenschaftlich ist? Weil man kann ja sagen, ach, leidenschaftlich, das ist so ein moderner Tick. Wo gab es das? Bestimmt irgendwo aus den USA hat mal jemand gesagt, eine Gemeinde muss Leidenschaft haben. Und jetzt machen wir alle, jawohl, eine Gemeinde muss Leidenschaft haben und im Wuppertal machen sie es auch. Bestimmt ist das bei Hillsong auch so. Und jetzt machen wir hier so Copy-Paste oder irgendwas. Lass mal die Gegenwörter anschauen. Was ist, wenn eine Gemeinde nicht leidenschaftlich ist? Hier sind die Gegenwörter, die habe ich nicht erfunden. Leidenschaftslos, unbewegt, will dir was sagen, eine Gemeinde, die nicht leidenschaftlich ist, die auf der anderen Seite unterwegs ist, das ist der Tod im Topf für die Gemeinde von Jesus. Weil das würde bedeuten, wir würden Jesus und wir würden seine Gemeinde behandeln als etwas Ordinäres, als etwas Normales, als etwas, das kann man haben, das muss man nicht haben. Als etwas, da kann man emotionslos drüber sprechen, aber man muss keine leuchtenden Augen haben. Als etwas, ja, das ist nice to have, aber wenn es nicht da wäre, dann wäre das auch nicht so schlimm. Bei Leidenschaftlichkeit geht es nicht um extrovertiert oder um introvertiert oder um, ja, alle Leute aus südlichen Gefilden, die haben mehr Emotionen, aber wir sind so die nüchternen Norddeutschen. Nein, das meint nicht Emotion, sondern Leidenschaftlichkeit meint, das ist die Passion und das ist die Leidenschaft meines Lebens, dass ich Jesus liebe, dass ich Menschen liebe und dass ich alles, was ich habe, dem zur Verfügung stelle. Die Bibel macht deutlich, dass Gott leidenschaftlich ist. Wenn wir zum Beispiel Zephania 3, Vers 14 lesen, da sagt Gott Folgendes: Freu dich, Israel, jubelt ihr Leute auf dem Zionsberg, singt und jauchzt aus vollem Herzen, ihr Bewohner Jerusalems. Der Herr straft euch nicht länger, eure Feinde hat er weggejagt. Er selbst ist als Israels König mitten unter euch, deshalb braucht ihr euch nicht mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man Jerusalem Mut zusprechen und sagen, hab keine Angst, Stadt auf dem Zionsberg, lass die Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir, er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. So, wenn wir über Leidenschaft sprechen, dann kommen wir zur Quelle von Leidenschaft und Gott ist die Quelle von Leidenschaft. Die Bibel sagt uns, dass Gott den Menschen nach seinem Bild gemacht hat und das allerletzte, was Gott ist, ist ein emotionsloser Gott auf dem Thron, der mal so nebenbei schaut, was seine Kirche macht, was seine Kinder machen und der dann denkt, naja, was soll's, mir geht's ja hier gut. Die Bibel sagt uns, dass Gottes Liebe sich so ausdrückt, dass er laut jubelt, wenn er dich sieht. So ein guter Gedanke, oder? So, ich weiß ja nicht, wie du deine Freunde begrüßt. Ich meine richtige Freunde. Wir Neudeutschen haben ja wenig Freunde, aber dafür haben wir richtige Freunde. Das haben wir festgestellt. Ne? Wer braucht schon viele Freunde? Wir haben wenig Freunde. Aber die, da sieht man sich 2 Jahre nicht, aber es ist genauso, als wenn man gestern zusammen abgehangen hat. Ich weiß nicht, wie du deine Freunde begrüßt. Ich weiß nicht, wie du deine Kinder begrüßt. Alle die, die Kinder aus dem Haus haben, die wissen ja, wie sich das anfühlt, wenn man etwas loslassen muss. Und ich kann euch Folgendes sagen, es wird nicht besser, wenn man ein gutes Buch darüber gelesen hat. Das hilft rationell, ja, das ist wichtig, loslassen, die Kinder sind aus dem Haus, die haben ihr eigenes Leben, fussel da nicht zu viel drum rum, das gibt nur Ärger, alles gut, aber wenn du sie erstmal losgelassen hast, das fühlt sich nicht gut an, wenn du sie liebst. Und ich habe festgestellt, Eltern sind gedanklich viel mehr bei den Kindern, als die Kinder bei den Eltern. Ich lebe quasi mit ihnen. Ich fühle mit. Sie sind da etwas emotionsloser. Das ist nicht schlecht, das ist in Ordnung, weil das war bei mir ja auch so. Ich denke ja auch nicht den ganzen Tag an meine Mama. Aber ich denke jeden Tag an meine Kinder. So, und wenn ich sie dann sehe, dann ist das nicht so, wie ich registriere, oh, hallo, so wie der Postbote. Ach, schön, Sie zu sehen. Ich hoffe, Sie haben was Nettes dabei, sondern da entsteht etwas, warum? Das sind meine Kinder. Da entsteht eine Leidenschaft und die Bibel sagt uns, wenn Gott uns sieht, dann jubelt er laut und zwar nicht über Masse, sondern über den Einzelnen. Da zählt der Einzelne, weil Gott hat nur Einzelkinder. So, Gott ist absolut leidenschaftlich, wenn man sieht, wie Jesus unterwegs war. Jesus hat nicht einfach Vorträge gehalten. Jesus hat mit Leidenschaft das Reich Gottes verkündet. Jesus hat mit Leidenschaft Menschen lieb gewonnen, lieb gehabt. Jesus hat mit Leidenschaftlichkeit hat er das Reich Gottes auf diese Erde gebaut. Jesus hat keinen Job gemacht, sondern Jesus hat Gottes Leidenschaft Nummer eins, Menschen herausgeliebt aus dieser Welt. Und jetzt wirst du dich fragen, hey, wie bekomme ich denn Leidenschaft? Das ist eine große Frage. Ist es so, hey, ich push jetzt während der Predigt, mehr Leidenschaft, Leidenschaft, los, zack, benimm dich, Leidenschaft, jetzt lass mal raus. Nein, dadurch entsteht leider keine Leidenschaft. Aber wie bekomme ich denn Leidenschaft? Vor ein paar Jahren gab es mal einen Spruch bei eBay. 3, 2, 1. Ich merke, Werbung wirkt. 3, 2, 1, meins. Meine These heute Morgen ist, Leidenschaft bekommt man, wenn etwas zu dir gehört. Ich habe mich nie für Kinder interessiert, bis ein Kind mein Kind war. Ich sage euch die Wahrheit, wenn Barfuß Jerusalem gegen Stacheldraht Kairo spielt, interessiert es mich nicht. Ist nicht meine Mannschaft. Aber wenn meine Mannschaft spielt, dann habe ich Leidenschaft. Vor unserem Urlaub in Finnland habe ich genau den Spielplan der Bundesliga gecheckt. Bin ich schon wieder da zum Bundesliga-Auftakt? Nein. Aber wir spielen an dem Tag Bundesliga-Auftakt in Hoppenheim. Und ich war in Finnland. Was tun? Nun, aus irgendeiner Erleuchtung des Himmels gelang ich in eine Internetverbindung, die zufälligerweise Hoppenheim gegen Werder Bremen übertragen hat. Und während meine Frau, glaube ich, in der Sauna war und mein Sohn angeln war, saß ich auf einer winzigen Veranda vor einer finnischen Holzhütte mit meinem Laptop und schaute Hoppenheim gegen Werder Bremen. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, das ist meine Mannschaft, das ist mein Team. Da waren Emotionen drin. Wie kann man so ein Gegentor bekommen? Das ist ja unglaublich. Kann man da nicht weggehen? Gestern ein Konter, Maxi Eggestein läuft Richtung Tor von Bayern München. Entschuldigt dieses Wort. 4:3 Situation. 4:3. 4 Bremer, 3 Münchner. Und Maxi Eggestein, der Herr möge ihm vergeben. Und ich vergebe ihm auch zum 17. Mal. Verstolpert einen blinden Ball nach vorne. Und ich saß vor dem Fernseher und habe Dinge über Maxi Eggestein gesagt, die mir, während ich es noch sagte, leid taten. Und selbst heute Morgen auf dem Weg in die Freie Christengemeinde Oldenburg sagte ich, Jesus, das tut mir leid, was ich gestern über Maxi Eggestein gesagt habe. Ich kenne den Mann nicht mehr, aber er spielt in meiner Mannschaft. Da ist auf einmal Emotion drin. Aber wenn Augsburg gegen Mönchengladbach spielt, meine Güte, du. Das ist so, als wenn China einen Sack Reis umfällt oder auch nicht. Das ist nicht meins. Millionen von Menschen auf dieser Welt sind krank. Aber weißt du was? Wenn einer meiner Lieben krank ist, dann bete ich auf einmal komplett anders. Komplett anders. Windeln wechseln ist grausam. Aber ich habe festgestellt, wenn es dein Kind ist, schaffst du es. Graffiti an Häusern ist nicht das größte Problem, das unser Land hat. Aber wenn Graffiti an meinem Haus ist, dann sorge ich dafür, dass es wegkommt. Weißt du was? Ist etwas meins, habe ich Interesse, habe ich Leidenschaft, habe ich Emotionen. Ist es nicht meins, registriere ich das einfach nur. Leidenschaft für Jesus bekommt man dadurch, dass Jesus mehr meins wird. Leidenschaft für Gemeinde bekommt man dadurch, dass Gemeinde mehr meins wird. Ich bin seit fast 30 Jahren im geistlich hauptamtlichen Dienst und ich habe immer festgestellt, wenn ich mit Leuten aus der Gemeinde rede, merke ich an einigen Vokabeln ganz schnell, ob es ihre Gemeinde ist oder nicht. Das hat nichts mit Mitgliedschaft zu tun, mit einer Unterschrift zu tun, gar nichts. wenn Leute zu mir kommen und sagen, die Gemeinde müsste mal. Oder diese Gemeinde sollte. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Dann merke ich immer sofort, weil aus dem Herzen her kommen immer Worte heraus, merke ich immer sofort, du bist vielleicht Gemeindemitglied, aber es ist nicht deins. Weil in der Art, wie du kommunizierst über deine Gemeinde, merke ich, es ist nicht deins. Ebenso, wenn ich Fehler entdecke in der Gemeinde. Und glaub mir, je größer eine Gemeinde wird, wenn du denkst, wir haben ernsthafte Probleme. Hier ist was, hier läuft etwas nicht gut. Ich weiß nicht, vielleicht sind heute Morgen 250 Leute hier. Okay, bei uns sind so knapp 900 am Sonntag. Soll ich dir was sagen? Alles, was ihr habt, haben wir mal drei. Wie dreimal so schlimme Sachen wie wir? Ja. Weil alles wird mehr. Mehr Leute, mehr Ärger, mehr Probleme. Alles wird mehr, aber auch mehr Taufen und mehr Heilung und mehr Berührung von Gott. Alles wird einfach mehr. Aber weißt du was? Wenn du über deine Familie redest, nun, am besten kenne ich natürlich meine Familie. Ich habe drei Kinder, zwei davon sind erwachsen. Ich habe eine großartige Frau und ich gehöre selber dazu. Wenn du mir jetzt ein DIN A4 Blatt geben würdest und würdest sagen, hey, du kennst all die Leute in deiner Familie, du hast mit ihnen gelebt, du lebst zum Teil noch mit ihnen, schreib mir mal die größten Macken deiner Familienangehörigen auf. Ich will dir sagen, ich kann eine Menge füllen. Du auch? Das fängt bei ganz harmlosen Macken an und das geht weiter zu Dingen, die mir wirklich auf den Senkel gehen. Das Üble daran ist, wenn die anderen, die mit mir zusammenleben, dasselbe ausfüllen, dann werden sie meine harmlosen Macken beschreiben und die Dinge, die ihnen auf den Senkel gehen. Aber soll ich dir etwas sagen? Das ist nie die erste Seite, wenn ich über meine Familie nachdenke. Die erste Seite ist die, das sind die Menschen, die ich liebe. Das sind die Menschen, für die ich mein Leben geben würde. Das sind die Menschen, die ich trotz ihrer Macken und Schwächen von ganzem Herzen liebe. Das sind die Menschen, die können Tag und Nacht sich bei mir melden. Ich werde für sie da sein. Und das sind sogar die Menschen, wo ich nicht drüber nachdenken muss, dass ich mein Leben für sie geben würde. Rein rationell, wie kannst du für solche Menschen, die lauter Macken und Fehler haben, dein Leben geben? Ganz einfach, das ist meine Familie, das sind die Leute, die Gott um mich herum gestellt hat, das sind die Leute, die ich liebe, das ist meine Frau, das sind meine Kinder, das ist mein Junge, das ist mein Mädchen. Und weißt du was? Die Schwächen und die Fehler meiner Mädchen und meines Jungen, die fallen längst nicht so ins Gewicht wie die Schwächen von den Kindern anderer Leute. Vielleicht haben sie die gleichen Schwächen, absolut identisch und ich sehe jemand anders viel, sehr kritisch. Aber weil es meine Familie ist, gibt es etwas, das ist über ihren Schwächen. Das ist eine leidenschaftliche Liebe für diese Menschen, die Gott mir geschenkt hat. Weißt du, wie das mit Gemeinde ist? Ist genauso. Gemeinde wird nie perfekt, Freunde. Leiter werden nie perfekt, Pastoren werden nie perfekt, ein Gebäude wird nie perfekt sein, Gottesdienste sind nicht perfekt. Es laufen lauter Dinge so, die man sich im Optimalzustand anders denken würde. Aber weißt du was, wenn es deine Kirche ist, dann wirst du über deine Kirche reden und dann wirst du leuchtende Augen haben, weil es ist deins. Wenn es nicht deins ist, wird dich jede mögliche Kleinigkeit stören und vielleicht ist nebenan ja auch eine nette andere Kirche. Wenn das so leicht geht, ist es ganz einfach, ist nicht deins. Aber ich glaube, dass die Gemeinden einen Unterschied machen in dieser Welt, wo lauter Leute sind, die Jesus lieben und die ihre lokale Gemeinde mit Leidenschaft lieben. Ich glaube, das sind die Gemeinden, die einen Unterschied machen in unserem Land. Und das ist viel wichtiger als manch andere Dinge, um die Christen sich sonst drehen. Ich habe festgestellt, die drängendsten Probleme in Gemeinden, ich bin ja viel unterwegs, bin ja auch im Vorstand unseres Gemeindebundes, wenn ich jetzt manchen Leuten zuhöre, was sind die schlimmsten Probleme, die der Leib Christi in Deutschland hat, so gefühlt, ich sage Lautstärke, ja was noch, ach so, man darf nicht genug mitbestimmen, so gefühlt, dann halte ich die Heilige Schrift dagegen, Gottes Werte, und dann stelle ich fest, knapp 2% aller Deutschen haben nur eine persönliche Beziehung. Weißt du was zu Jesus Christus? Weißt du, was wirklich ein dringendes Problem ist für die Gemeinde Jesu? Es gibt so entsetzlich wenig Christen in Deutschland, die Jesus lieben. Aber ich treffe so wenig Leute, die sagen, das liegt mir auf dem Herzen. Warum ist Lautstärke uns wichtiger, als dass Menschen ewig verloren gehen? Warum können wir für das eine Energie und Schreiben, und wenn es um die Verlorenen geht, dann sind wir irgendwie nicht da. Ich glaube, allein heute werden wieder 40.000 Kinder an Hunger sterben. Weißt du, warum uns das nicht tangiert? Weil es nicht unsere Kinder sind. Wir haben ja eher das andere Problem. Ich bin ja auch in dem Alter, keine Chips abends und Leben wird auch schwer. Gesünder ernähren und ist alles gut, mache ich auch, hilft mir auch enorm, möchte ich jedem zu ermutigen. Aber weißt du was, wer gerade verhungert, der fragt nicht, ob er sich besser und bio und wie auch immer ernähren kann. Und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Ich kaufe auch lieber fair gehandelte Bananen und in der Gemeinde gibt es auch nur fair gehandelten Kaffee. Also ich bin voll dafür, das ist Gerechtigkeit. Aber weißt du, jemand, der gerade verhungert, dem ist das ziemlich egal, ob er gerade eine Bio-Banane isst oder nicht. Warum tangiert uns das so wenig? Warum sind andere Themen so da? Weil es ist nicht meins geworden. Und nun hilft auch, glaubt mir, das schlechte Gewissen, jetzt fühlen wir uns alle auch kurz schlecht, vergesst das mal, das verändert dich sowieso nicht, das ist morgen wieder weg. Es muss dein Herz ergreifen. Und wenn es dein Herz nicht ergreift, dann wird sich dein Leben nicht verändern. Es ist nur unter der Rubrik, das sollte man, das müsste man und das könnte man ja auch. Wir müssen sozusagen Inhaber, nicht Besitzer, Inhaber der Gemeinde werden. Ich bin in einem Billig-Fitnessstudio, McFit. Wenn ich da hingehe und da liegt Bonbonpapier, dann laufe ich da dran vorbei, denke, ja, das ist aber nicht schön. Bonbonpapier. Nee, das verstärkt auch ein Klischee, das ich sowieso schon habe. Dann komme ich in die Umkleidekabine und da ist wieder mal ein so ein Umkleideteil kaputt. Da hängt so an dem und denke, ja, nee. Und beim Rausgehen ist die Versuchung da, bei dem armen Mann, der wahrscheinlich mit Billiglohn da am Tresen steht, deutlich zu machen, also wie sieht's hier aus und da ist schon wieder was kaputt. Und ja, weißt du, für die 19,90 Euro habe ich einfach die Erwartung, dass man hier eine ordentliche Reinigungskraft anstellt. Ich habe die Erwartung, dass es einen Hausmeister gibt. Ich zahle meinen Beitrag und mein Beitrag berechtigt mich, dass ich eine kritische Zurechthaltung haben darf. Wenn jetzt der Besitzer von diesem Studio da durchläuft, macht er Folgendes. Er hebt das Ding schnell auf, das Papier, packt das weg. Er sieht, da ist das kaputt. Vielleicht wird er es gleich selber reparieren oder er sorgt dafür, dass es repariert wird. Was ist denn der Unterschied zwischen ihm und mir? Ganz einfach, es ist seins. Weißt du, ob du in deinem Wohnzimmer noch Krümmel hast vom Essen von vor 2 Wochen, interessiert mich so ziemlich gar nicht. Und das ist auch dein Problem. Ich hoffe, du hast einen Staubsauger. Ich gehe nach dem Essen wieder nach Hause. Sag Dankeschön, das war lecker, alles Gute und fahre dann wieder nach Hause. Ich will auch nicht abwaschen. Aber ich bete mit dir, dass du eine Geschirrspülmaschine bekommst. Kein Problem. aber es ist nicht meins. Aber weißt du was? Wenn diese Krümel unter meinem Tisch liegen und wenn das dreckige Geschirr bei mir im Wohnzimmer ist und in der Küche, dann sorge ich dafür, bevor ich ins Bett gehe, Ehrenrunde zusammen mit meiner Frau, lass uns das jetzt noch sauber machen, weil das ist ein blödes Gefühl, am nächsten Morgen aufzustehen und das ist der Anblick. Warum? Es ist mein Haus, es ist meine Wohnung, es ist mein Wohnzimmer, es ist meine Küche. Und weißt du, wenn das deine Kirche ist, deine Familie, dein Haus Gottes, du bist Eigentümer, gefühlt, natürlich gehört dir der Laden nicht, er gehört Jesus und so, aber gefühlt, weißt du, wie du dann durch die Gemeinde gehst? Du bist ein Löser von Problemen und nicht ein Feststeller von Problemen, weil es ist deins, es ist deins, es ist deins. So wie du über deine Kinder nicht meckerst, dass sie nicht in Mathe gut genug sind, sondern du gibst ihnen Nachhilfe und machst das nicht nur deutlich. Oder du sorgst dafür, dass sie Nachhilfe bekommen. Warum? Es sind deine Kinder. Du gibst nicht nur Statements ab. Es ist deins. Es ist deins. Wie weit ist diese Kirche deine Kirche? Vielleicht hast du irgendwie Urlaub und bist hier heute Morgen reingekommen. Wie weit ist deine Kirche deine Kirche? Und ich frage jetzt nicht nach Mitgliedschaft oder Besuch, weil klar sollten wir eine Kirche besuchen als Christen. Also wäre ziemlich komisch, wenn ich zu Jesus gehöre und nicht in Beziehung lebe mit anderen Menschen, die zu Jesus gehören. Also das gibt es ja nur im 21. Jahrhundert. Nach 2000 Jahren schleift sich schon mal was ab. Nein, ich gehöre auch noch zu den Leuten, die glauben, man sollte jeden Sonntag in die Kirche gehen, außer du bist in Kur oder im Urlaub oder sonst irgendetwas. Jeden zweiten Sonntag ist eine Erfindung, der keine Ahnung, wer das erfunden hat. Gott auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dass der Unterschied ist Leidenschaft. Bist du mal bei einer leidenschaftlichen Köchin zu Gast gewesen? Dann stellst du fest, was kann jemand aus Kartoffeln und Nudeln zaubern? Das ist unglaublich. Ich mag auch sehr gerne kochen. Und meine große Tochter und ich haben da etwas gemeinsam. Wir arbeiten mit sehr vielen Details beim Kochen. Und das ist dann auch ein Riesenunterschied, ob etwas gut schmeckt oder ob etwas, wow, bei den Leuten hinterlässt, die das essen. Diese Leidenschaft macht aus einem durchschnittlichen Essen ein gutes Essen. Und es ist erstaunlich, was man mit wenigen Mitteln, wenn man eine Leidenschaft dafür hat, was man auf den Tisch zaubern kann. Das ist wirklich erstaunlich. Klar, man kann auch einfach Kartoffeln kochen, sie abpellen, sie auf den Teller legen. Butter dazu, ging früher auch. Aber man weiß heute, das Auge ist mit und der Teller. Und wenn es schon nur zwei Erbsen gibt, dann eine links und eine rechts und noch ein Häubchen drüber. Und gibt wenig Soße, ja, dann schlängeln wir das da um die Kartoffel rum zu. Und dann ist wenigstens das Auge glücklich. Man kann so viel tun mit wenigen, wenn man eine Leidenschaft dafür hat. Was kann man alles aus einer Kleingruppe, aus einer Kinderkirche, aus einer Lobpreiszeit, aus einem Sozialwerk, was kann man alles bewegen? Deutsche Antwort, wenn man Geld hätte, nein. Was kann man bewegen, wenn man Leidenschaft hätte? Und weißt du was, Menschen, die Jesus nicht kennen, die sind nicht so sehr beeindruckt davon, dass wir ein Organigramm haben. Das hat ihre Firma schon lange. Die sind auch nicht so sehr beeindruckt, dass wir ein tolles Gebäude haben. Viele Kirchen haben sehr beeindruckende Gebäude, gerade in Deutschland. Die sind auch nicht so sehr beeindruckt davon, dass wir modern sind, auch wenn das absolut hilfreich ist. Sondern wenn dir Menschen begegnen, die Leidenschaft und Liebe haben für das, was sie tun, und sie mit diesem Herzen dir dienen, das vergisst du nie wieder. Servicewüste Deutschland. Erinnerst du dich noch an die Verkäuferin, die dich nicht als Nummer behandelt hat, die nicht genervt geguckt hat, weil du eine Frage stellen wolltest? Versteht irgendeiner, was ich meine? Sondern die offenherzig dich angelächelt hat, die zweite Runde mit dir gegangen ist und die eine Leidenschaft hatte, dass du das Richtige bekommst. Nicht das, was sie verkaufen wollte, sondern das, was dir am besten steht. Du gehst raus und bist beeindruckt von so einem Menschen. Ich war mal beeindruckt von einer Stewardess beim Flug. Ich dachte, das ist unglaublich. Ich habe noch nie so eine nette Stewardess getroffen. Und ich dachte, die muss gläubig sein. Da habe ich sie gefragt, als ich ausstieg, ob sie gläubig ist. Ob sie zu Jesus gehört, sie sagte nein und ich konnte es nicht glauben. Weil normalerweise behandeln nur Christen andere Leute so, nicht alle Christen, aber manche. Aber das war so in Erinnerung geblieben, dass ich dachte, das ist unglaublich. Weißt du was? Was würde passieren, wenn wir unsere Nachbarn leidenschaftlich lieben würden? Wenn wir unsere Kinder leidenschaftlich lieben würden? Wenn wir unseren Partner leidenschaftlich lieben würden? Aber wenn du wüsstest, ja, weiß ich. Aber weißt du, wer mein Vorbild ist? Wie kann Gott uns immer noch leidenschaftlich lieben? Der weiß wirklich jeden Kram, der in deinem Kopf vorgeht. Wenn Liebe davon abhängig ist, dass jemand ein absolutes Wohlverhalten zeigt, dann hätten wir ganz schön schlechte Karten. Aber Gott jubelt und ist begeistert über uns, er kennt unsere Schwächen, aber die Liebe deckt der Sündenmenge. Und er ist trotzdem begeistert. Jetzt stell dir mal vor, wie begeistert werden Gottesdienste, wenn wir so den Kindern dienen. Wenn wir leidenschaftlich unser Bestes geben. Das sind nicht Kinder, die müssen wir irgendwie ruhig halten, damit die Erwachsenen in die Kirche gehen können. Sondern wenn wir sehen, wir haben die Möglichkeit, Menschen zu prägen, die Jesus kennen oder noch nicht kennen. Wir haben die Möglichkeit, in ihnen ein Bild anzulegen, dass das ganze Leben für sie von Bedeutung hat. Weißt du was? Das, was du in der Sonntagsschule, in der Kinderkirche, wie auch immer man das nennt, das Bild von Gemeinde, was du da hast, das begleitet dich dein ganzes Leben. Was für eine Chance! Was für eine Gelegenheit, nicht nur zu sehen, da ist jemand, der nervt, ich würde gerne die Predigt hören, sondern ein Mensch, den ich mitprägen kann, dass er sein ganzes Leben lang ein positives Bild von Gemeinde hat. Was für eine Chance. Was für eine Chance. Was für eine Möglichkeit. Jemand, der das erste Mal in die Kirche kommt, ja, ich bin nur Ordner. Ja, bevor die Musik anfängt, bevor die Predigt losgeht, hat sich der Mensch, der das erste Mal in die Kirche kommt, schon entschieden, ob er wiederkommen wird oder nicht. Ist egal, wie gut die Jungs hier vorne sind und die Mädels. Das macht mich als Pastor immer nervös. Das heißt, wenn ich dran bin, dann steht es entweder schon 5-0 für uns oder 5-0 gegen uns. Weil Menschen sind soziale Wesen. Jeder Trottel kriegt mit, ob jemand sich für ihn interessiert, mit Leidenschaft oder nicht. Jeder merkt, ob jemand dich nur vollplappern will oder ob er Interesse an dir hat. Jeder merkt, ob du ihm deutlich machst, du bist willkommen hier und das, was ich tue, das mache ich sehr gerne für dich. Das ist mit die stärkste Waffe, die die Gemeinde von Jesus hat. Deswegen funktioniert Gemeinde unterm Baum irgendwo in Afrika. Deswegen funktioniert Gemeinde so wie hier mit allem Pipapo. Aber das Entscheidende ist weder der Baum noch diese Halle. Das Entscheidende ist die Leidenschaft und die Liebe der Christen zu ihren Mitmenschen. Ich komme ins Finale. Ich sollte da schon längst sein, aber Mann, ich habe 6 Wochen nichts sagen dürfen. Du glaubst das nicht, du kannst auch einem Finnen gegenüberstehen und der sagt nichts. Und dann sagst du auch nichts. Und dann guckt man sich so an und ja. So wie man es in Finnland gelernt, man sagt immer ja. Ja, ja. Und noch nie. Ja, was heißt noch nie? Das hat keine Bedeutung, das ist so ein Lückenfüller. Noch nie. Und man sagt schön, das heißt Jäve. Und ich hab's jetzt raus. Also wenn ein Finne mit dir redet, du sagst, ja, ja, noch nie. Jäve. Du hast nichts verstanden, aber er denkt, das war eine geile Kommunikation. Okay, anyway. Ich gebe mein Bestes mit Leidenschaft, weil sein Haus mein Haus geworden ist. Ich gebe nicht das Beste, weil dann haben wir alle keine Chance. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich bin nicht Perfektionist. Das Beste werde ich, ich werde nie der beste Prediger sein auf der ganzen Welt. Nie. Aber ich kann mein Bestes geben. Du wirst vielleicht nicht der beste Begrüßer auf der Welt, aber du kannst das Beste geben, was Gott dir gegeben hat. Und glaub mir, Leute gucken nicht so sehr darauf, ob alles richtig ist, sondern Leute gucken darauf, ob das Herz dahinter steckt. Deswegen geben wir unser Bestes, weil Gott sein Bestes gegeben hat. Leidenschaft für Jesus und für seine Gemeinde. Es ist ein Brand von solcher Art, dass ich brenne, aber nicht verbrenne. Stell dir einmal vor, zu dieser Kirche gehören 1000 Menschen. Diese Kirche gibt dieser Stadt Hoffnung. So viele Menschen haben Hilfe empfangen. So viele Menschen haben eine soziale Verbesserung ihres Lebens bekommen. So viele Menschen haben Hoffnung bekommen. So viele Menschen haben erneuerte Beziehungen erlebt. So viele Menschen verzichten auf Suchtmittel, weil sie auf einmal eine neue Hoffnung haben. Menschen merken, dass die Gemeinde von Jesus Einfluss hat in dieser Stadt. Aber nicht ein Einfluss im Sinne eines Gottesstaates, wir sind die Richtigen und ihr seid die Falschen, sondern man fragt, hey, woher bekommt ihr eure Werte, dass ihr alte und junge Menschen liebt, dass ihr Menschen aus unterschiedlichsten Nationen liebt, dass ihr Kinder fördert, dass ihr ein Herz für die Armen habt, obwohl ihr dafür gar nicht so viel Geld zur Verfügung gestellt bekommt. Woher bekommt ihr eure Werte? Dass Leute sagen, wenn sie in dieser Stadt über Gott nachdenken, gibt es einen Gott? Kann man ihn irgendwie erleben? Ist er real? Dass Leute automatisch in der Fußgängerzone sagen, du, ich habe auch keine Ahnung, aber wenn du diese Frage beantwortet haben willst, dann geh mal in die Freie Christengemeinde Oldenburg. Ja, wo sind die denn? Ja, die sind am Dehlweg und die sind da und da. Und wenn du außerhalb von Oldenburg wohnst, da sind die auch. Da kannst du Gott erleben. Wenn du jetzt merkst, da entsteht was in dir, wenn ich solche Dinge sage, das ist Leidenschaft. Und weißt du was, wenn ich das mal als Mauer vergleiche, was ich eben gesagt habe, das ist eine riesige Mauer gegen Sturzfluten an Schmutz und Kaputtheit und was auch immer, dann wird auch diese riesige Mauer am Ende des Tages bestehen aus lauter einzelnen Steinen. Und diese einzelnen Steine sind in diese Mauer nicht nur reingeworfen, dass man sie wieder rausziehen kann, sondern mit Mörtel, mit Zement verbunden, dass das auf einmal eine feste Mauer ist, die etwas ausrichten kann. Und weißt du, was der große Schritt zu dieser Mauer ist? Du kannst ein Stein sein in dieser großartigen Mauer. Und wir alle zusammen haben die Möglichkeit, in den nächsten 5, 10, 20 Jahren in dieser Stadt einen Unterschied zu machen, der von jedem wahrgenommen wird. Aber es geht nicht darum, dass einige wenige sehr viel tun, sondern es geht darum, dass viele wenig tun. Aber das mit Leidenschaft. Ich möchte dich motivieren, wenn du in einem Sonntagsteam noch nirgendwo dabei bist, ist die einfachste Art, den nächsten Schritt möglich zu machen. Warum? Kein Extratermin, du bist sowieso schon da. Du kannst starten in der Kinderkirche, du kannst wo auch immer, du kannst bei den Ordnern mitmachen, du kannst was sauber machen, kein Extratermin, aber du bist einfach da mit einem dienenden Herz. Was benötigt man, um einen zweiten Gottesdienst zu starten? Ganz viele Leute, die eine Leidenschaft haben für ihre Kirche. Das ist alles. Wenig Geld, Gebäude haben wir schon. Das ist sonst das Teuerste. 3, 2, 1, meins. Ein ganz bisschen. Deine Kirche. Mit Leidenschaft. Was könnte passieren? Ich glaube, dass es passieren wird. Weil Gott hat dich auf dem Schirm. Gott braucht dich. Und je länger, je mehr stellst du fest, es ist deine Kirche, weil du bist am Start, du machst mit, du hast dein Herz von Gott berühren lassen. Ich glaube, das Beste kommt noch vor Oldenburg. Ich glaube, dass es kein Scherz ist. Ich glaube, dass ihr eine Gemeinde mit 1000 Leuten hier bauen könnt. Das glaube ich von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Wie großartig wäre das, wenn Medien an der Gemeinde Jesu nicht mehr vorbeikommen. Und zwar nicht nur, weil sie sagen, ah, die seltsamen Christen und was auch immer, sondern weil sie merken, wie viele gute Dinge passieren. Selbst die, die über uns lästern, sie sagen, es wäre eine Katastrophe, wenn die weg wären. Wer wird all das ausfüllen? Ich glaube, das Beste kommt noch. Ich glaube nicht, dass Jesus wiederkommt, bevor er nicht in unserem Land noch einmal gezeigt hat, er kapituliert weder gegen Kapitalismus noch Gleichgültigkeit noch Wohlstand, weil er hat etwas zu bieten, das ist größer als all die Dinge, die ich eben aufgezählt habe. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und beten.